Der Pilot, der am Ende des Zweiten Weltkriegs die Atombombe über Hiroshima abwerfen musste, hat danach gemerkt, was da überhaupt passiert ist. Und er war über die Folgen seines Tuns sehr erschüttert. 70.000 Menschen sind in dem Moment gestorben, letztendlich waren es 200.000. 130.000 waren verkrüppelt und verunstaltet. Und aus lauter Verzweiflung ist der Pilot in ein Kloster in Spanien geflohen. Und dort hat ihn ein Reporter aufgespürt und hat ihn gefragt, wollen Sie wirklich hinter diesen Klostermauern büßen für das, was Sie getan haben? Ja, sagte der Pilot, ich büße für einen empfangenen und ausgeführten Befehl. So leben viele Menschen. Sie versuchen, ihre eigene Schuld selbst zu tragen. Sie wollen selbst bezahlen. Auch viele Christen sind darunter. Und es wird in allen Religionen dieser Welt deutlich. Opfer, heilige Waschungen, Pilgerfahrten, Kasteiungen und andere religiösen Übungen. Die Idee dahinter ist, wir können für unsere Fehler selbst bezahlen. Aber wenn wir schon büßen, wo wollen wir anfangen und wo wollen wir aufhören? Wie kann man für 200.000 tote Menschen büßen? Sicher beeindruckend, dass der Pilot erkannt hat, welche Schuld er auf sich geladen hat und welches Leid er angerichtet hat und dass er sich distanzieren wollte davon. Aber ist damit die Schuld weg? Sind die Probleme gelöst? Es gibt nur eine Stelle, wo wir Schuld wirklich loswerden können. Wir kommen von Ostern und wir wissen, es ist das Kreuz auf Golgatha. Dort hat Jesus mit seinem Blut für die Schuld aller Menschen und damit auch für unsere, auch für die Schuld dieses Piloten und die, die diesen Befehl gegeben haben, bezahlt. Und wir können Anteil haben an dieser Vergebung. Wir haben uns jetzt zu Ostern ausführlich damit beschäftigt, was das bedeutet und was das heißt. Aber eine Sache habe ich noch nicht gesagt jetzt in den letzten Tagen. Bei Gott gilt das Gleiche wie in unserer deutschen Rechtsprechung. Für die gleiche Schuld, für dieselbe Schuld, heißt, muss man eigentlich deutsch richtig sagen, muss nie zweimal bezahlt werden. Wer für seine Schuld verurteilt wurde, kann für dieselbe Schuld kein zweites Mal verurteilt werden. Und so ist es auch bei Gott. Weil Jesus für unsere Schuld verurteilt worden ist, können wir für dieselbe Schuld nicht nochmal büßen müssen. Wenn Gott mich freispricht, wer will mich dann noch anklagen und zur Rechenschaft ziehen? Wenn Jesus stellvertretend für mich gestorben ist, dann kann ich nicht mehr zur Rechenschaft gezogen sein werden. Welch Glück ist's, erlöst zu sein. Paulus beschreibt das sehr eindrücklich im Römerbrief. Und ich möchte uns einige Verse vorlesen, ein Vers aus Kapitel 5 und dann einige aus Kapitel 8. Paulus schreibt, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann in Kapitel 8. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben und mehr noch, erst auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Nichts kann uns trennen von Christus und seiner Liebe. Das ist vielleicht die bedeutendste Aussage im ganzen Römerbrief. Die Grundlage der Theologie, die Paulus dort entfaltet. Aber was nutzt es mir, wenn ich glaube, dass alle gegen mich sind? Und manchmal bin sogar ich selbst gegen mich, bin mein eigener Feind. Paulus in seinem ganzen Leben hier, das Gemälde, so wie Rembrandt ihn im Gefängnis gemalt hat, Paulus stand oft allein gegen alle anderen. Verworfen von seinen jüdischen Volksgenossen, missbilligt von den Jerusalemer Urchristen, verfolgt, misshandelt von der römischen Obrigkeit, missverstanden, bespöttelt auch aus den eigenen Reihen und ins Gefängnis geworfen. Und so reiht Paulus da in Kapitel 8 auf, was er da so alles erlebt hat. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, ja sogar das Schwert des Henkers, schreibt er dort im Römerbrief. Im zweiten Korintherbrief könnt ihr noch viel deutlicher nachlesen, was Paulus so alles widerfahren ist in seinem Leben und in seinem Dienst für Jesus. Jedes einzelne von diesen Dingen, die Paulus hier aufzählt, kann ausreichen, um uns verzweifeln zu lassen am Leben und vielleicht sogar auch an Gott. Und wenn man sie alle so hintereinander liest, ist es fast unerträglich, was Menschen erleiden müssen und erleiden mussten, weil sie Christen geworden sind. Und das sind nicht die Erfahrungen eines Schreibtischtäters, sondern es sind die eigenen Erfahrungen des Paulus aus seinen Missionsreisen. Und umso erstaunlicher ist das, was er dann an die Römer schreibt. Ja? Nichts kann uns trennen von Christus und seiner Liebe. Wie würden denn wir in so einer Situation reagieren? Alles hinwerfen? Ja? Diese Gedanken kenne ich und ihr wahrscheinlich auch. Ein neues Leben ohne Gott anfangen? Die Gedanken kenne ich eher nicht. Aber manche haben auch diese Gedanken. Sich fragen, was man alles falsch gemacht hat? Das ist nicht verkehrt. Selbstkritik zu üben und zu fragen, wo bin ich denn vielleicht schuld an bestimmten Situationen? Oder sich die grundsätzliche Frage stellen, die Paulus sich ja auch stellt. Ist Gott wirklich für uns? Und wir leben hier in einem Land, in einer Situation, wo Verfolgung kaum ein Thema ist. Aber es gibt viele Länder auf der Welt, braucht nur bei Open Doors mal den Verfolgungsindex anzuschauen, wo es tatsächlich tödlich sein kann, Christ zu werden. Ist Gott wirklich für uns? Paulus kommt zu einer ganz klaren, deutlichen Antwort. Ja, Gott ist für uns. Dabei waren doch die Gefahren für Leib und Leben sein ständiger Begleiter. Was Paulus aber auszeichnet, ist das, dass er bei der Beantwortung dieser Frage, ob Gott für uns ist, bei diesem Ja, hat einen ganz anderen Blickwinkel, als wir ihn manchmal haben. Und er schreibt dann in Vers 33 und 37 in Römer 8, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt haben? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wir können uns nicht selbst für gerecht erklären. Und wir können uns noch so gut und so richtig empfinden, wir können uns nicht für gerecht erklären. Es kann nur Gott selbst. Und deshalb tragen wir in all dem einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Das, was zu Ostern passiert ist, Karfreitag und Ostersonntag, ist die Grundlage dafür, dass wir sagen können, ja, Gott ist für uns. Und nicht das bisschen, was wir vielleicht gut machen können. Warum sollen wir dann Bedrohungen und Nackenschläge Angst machen, wenn Gott an Christus zeigt, wie wir sie überwinden können? Er hat zu Ostern dieses Problem ja gelöst. Durch Vergebung. Dadurch, dass unsere Schuld vergeben ist von Gott her. Dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Und dass wir eben auch untereinander vergeben können. Und deshalb feiern wir auch das Abendmahl. Aus diesem Grund heraus, als Zeichen dafür, dass uns vergeben ist. Aber vergibst du auch anderen? Wirklich ehrlich? Dann bleib fern vom Tisch des Herrn. Das ist das, was Paulus uns im ersten Korintherbrief sagt. Das zu unterscheiden ist aber letztlich jede Sache jedes Einzelnen. Gott ist für uns. Die Zeichen Brot und Kelch zeigen es uns. Und diese veränderten Blickrichtung verändert die Lebenseinstellung des Paulus. Weil er weiß, Gott ist für ihn, kann er all diese Not, dieses Leid, all das ertragen in seinem Dienst und dann noch sagen, ich freue mich eigentlich, mit dir unterwegs zu sein, Gott. Ein größeres Geschenk ist eigentlich gar nicht möglich. Aber wir müssen dieses Geschenk auch annehmen. Und das ist der entscheidende Punkt. Daran hängt's. Daran hängt auch unser Leben, unser geistliches Leben, unser ewiges Leben hängt daran. Niemand geht verloren, weil seine Schuld zu groß oder unbezahlbar wäre. Dieser Pilot muss nicht verloren gehen, obwohl er beteiligt war, dass 200.000 Menschen sterben mussten. Es ist alles weit weg, aber wir haben auch unsere eigene Geschichte. Was ist mit den Menschen, die im Dritten Reich damals in den Konzentrationslagern Millionen von jüdischen Menschen getötet haben? Auch die müssen nicht verloren gehen, wenn sie denn die Vergebung durch Jesus Christus annehmen. Und ich habe Berichte gelesen, dass einige von den Männern damals das auch gemacht haben. Und ich bin überzeugt, wir werden sie treffen. So schwer der Gedanke für uns vielleicht ist. Aber versuchen wir, die Schuld selbst zu tragen oder sie kleiner zu machen oder sie anderen in die Schuhe schieben oder einfach zu leugnen, dann hilft uns die Vergebung am Kreuz auf Golgatha nichts. Gott hat verheißen beim Propheten Micha, er wird sich wieder über uns erbarmen, also Gott wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefste Meer werfen. Gott hat unsere Schuld, wenn wir sie denn ans Kreuz bringen und dort um Vergebung bitten, ins Meer der Vergessenheit geworfen. Da, wo es am tiefsten ist. Und wisst ihr was? Corrie ten Boom, die bekannte Lehrerin im Reich Gottes und Evangelistin, hat dann dazugefügt zu diesem Vers, Gott hat auch ein Schild dran gemacht, Angeln verboten. Schuld kann nur bei Jesus Christus nachträglich entsorgt werden. Er hat sie am Kreuz für uns getragen. Und mit meiner ganzen Schuld darf, ja muss ich eigentlich immer wieder zu Jesus kommen, weil nur er meine Schuld entsorgen kann und mir vergeben kann. Welch Glück ist es, erlöst zu sein. Das ist der Beginn eines schon etwas älteren Liedes. Manche haben es vielleicht gerade im Kopf. Vergebung und Entlastung der Schuld gibt es nur, wenn wir zu Jesus gehen, der für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist zum neuen Leben. Dafür, für unsere Schuld, hat Jesus diesen Weg durchlitten. Hör doch auf damit, selbst eine Lösung für deine Schuld zu suchen. Hör auf damit, es bringt dich nicht weiter. Sei bereit, Verantwortung zu übernehmen für deine Schuld, für deine Fehler, die du machst. Und bring sie ans Kreuz. Dort kannst du Jesus vertrauen, dass er sie dir vergibt. Und dann können wir glücklich sein, weil wir erlöst sind. Aber manche Christen haben, wie unlogisch das auch sein mag, ein schlechtes Gewissen, wenn sie glücklich oder fröhlich sind. Aber wir dürfen mit gutem Gewissen glücklich sein, denn Jesus Christus vergibt uns die Schuld. Das hat er zu Ostern für uns erreicht. Und das feiern wir auch im Abendmahl. Und dazu möchte ich euch auch einladen, denn wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann sollten wir es auch wirklich feiern, dass uns nichts trennen kann von der Liebe zu Jesus. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und schon gar nicht meine Schwächen und meine Fehler und auch nicht meine Schuld, denn die kann vergeben werden. In jeder persönlichen Katastrophe und mag sie noch so schlimm sein, bleiben wir Geliebte Gottes. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, schon gar nicht in der Gesellschaft von Jesus, der am Kreuz auf Golgatha Hölle und Tod besiegt hat. Paulus schreibt in Römer 5, Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir dürfen Abendmahl feiern, weil Gott Ja sagt zu uns. Ich möchte die Einsetzungsworte, die sogenannten Lesen aus dem 1. Korintherbrief. Da heißt es, in der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Amen.